Herzlich willkommen zu Mobilitalk, dem Wegweiser für die mobile Gesellschaft von morgen. Gemeinsam mit Expertinnen und Experten diskutieren wir aus verschiedenen Perspektiven, wie die Welt der Mobilität in Zukunft aussehen könnte. Viel Spaß!
Autonomes Fahren ist für mich in zweierlei Hinsicht zu verstehen. Einmal die Vorstellung, dass das Auto eigenständig fährt und auf der anderen Seite unterstützt eine Technik, die das Fahren sicherer macht.
Hört sich so am Anfang eigentlich ganz gut und bequem an, aber ich denke mal, meiner Meinung nach nicht möglich, weil der Verkehr ja viele Gefahren und Tücken verbirgt.
Die haben natürlich ihre Grenzen, aber wenn das Ganze 5 bis 10 Jahre sich weiterentwickelt, haben wir eine Technik, mit der wir im Straßenverkehr zurechtkommen können.
Ich persönlich würde die Hand nicht vom Lenkrad loslassen.
Ich glaube, wir müssen uns alle sehr umstellen, denn wir lassen uns ja lenken und lenken nicht mehr selbst.
Aber irgendwo muss der Fahrer aufmerksam sein, um unvorhergesehene Geschehnisse verhindern zu können.
Ja, ich persönlich würde das Lenkrad nicht loslassen, sagt die eine. Der andere sagt, das klappt, wenn es sich noch 5 bis 10 Jahre weiterentwickelt. Also wir haben gleich Stimmung in der Bude. Herzlich willkommen zum Mobilitalk. Das ist die neue Episode, beschäftigt sich mit der automatisierten und autonomen Mobilität der Zukunft. Sie und ich nicht mehr als Fahrer, sondern nur noch als Passagierin, als Passagier. Mein Name ist Tobias Häusler. Danke für Ihre Zeit, danke fürs Interesse und vielleicht kann ich eine Erkenntnis schon vorwegnehmen. Ja, gewöhnen wir uns dran. Das wird kommen. Auch die letzte Zweiflerin wird die Hände vom Lenkrad nehmen. Warum sage ich das? Ja, weil sonst ganz sicher meine beiden Gäste gesagt hätten, die genau an dieser Zukunft arbeiten. Ich begrüße die Senior Managerin Connected Cooperative Automated Mobility Union Internationale des Transport Publics in Brüssel, die Ingenieurin Dr. Henriette Cornet. Grüße Sie.
Grüße Sie. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, danke schön für Ihre Zeit und das ist wirklich der komplizierteste Titel, den ich jemals hatte und ich hatte viele Titel schon vor mir. Vielleicht in 2 Sätzen, was machen Sie? Ich weiß, dass Sie lange auch die großen deutschen Automobilmarken beraten haben. Was machen Sie heute?
Ja, genau. Ich war ein paar Jahre, 10 Jahre eigentlich in Deutschland und habe mich sehr stark beschäftigt mit Mobilität seit meiner Doktorarbeit und jetzt beschäftige ich mich mit dem Thema autonomes Fahren. Insbesondere von der Sicht von der öffentlichen Verkehr, weil ich arbeite bei dieser UITP. Das ist ein Verein, internationaler Verein, der sich um öffentlichen Verkehr allgemein beschäftigt. Aber mein Thema in dem Verein ist wirklich dieses autonomes Fahren und wie ist es verbunden mit dem, wie können wir das verbunden mit dem öffentlichen Verkehr? Mhm.
Ja, und bei ihm kann ich es kürzer machen. Er leitet das Institut für Kraftfahrzeuge an der RWTH in Aachen. Professor Dr. Lutz Eckstein. Grüße Sie, Herr Eckstein.
Ja, hallo in die Runde.
Sprechen wir über die Frage, wie schnell passiert was genau? Wie sehen da die einzelnen Schritte aus hin zu diesem Bild, was wir vielleicht wirklich nur erstmal aus der Science Fiction kennen? Auf der Straße, auf der Schiene, auf dem Wasser, in der Luft. Und ja, lassen wir das alles mit uns machen? Mit Welttechnik von außen? Oder können wir uns da wirklich an die Spitze der Forschung stellen, wie das ja die Landesregierung, auch die Bundesregierung so fördert mit Geld, aber auch mit neuen Gesetzen? Frau Dr. Cornet, ich lasse das Lenkrad nicht los. Das ist ein Zitat gerade gewesen. Wir sind von immer mehr Automatisierung umgeben. Warum lassen wir das Lenkrad nicht los?
Ja, diese Art von Skepsis habe ich schon berechnet. Also ich kenne die sozusagen, ich kenne diese Skepsis. Wir haben Studien gemacht in unterschiedliche Länder in die letzten Jahren. Was mir aufgefallen ist, ist die Skepsis oder die Befürchtung ist am meisten da, wenn die Menschen nicht die Technologie nicht gut kennen. Also wir haben bemerkt, dass an Städte, wo autonomes Fahren schon gibt, wird die Befürchtung geringer und geringer. Das geht um wirklich so Aufmerksamkeit sozusagen und dass die Leute kennen, was die Technologie kann. Und ich glaube, ein Podcast wie heute ist genau die perfekte Gelegenheit, das bekannter, die Technologie bekannter zu machen und auch die Projekte, an denen ich arbeite, dienen genau dazu, dass die Interaktion Menschen und Maschinen und wie können wir das besser gestalten in Zukunft.
Ist das vielleicht nochmal ein besonderes deutsches Phänomen als Autonation? Denn eigentlich beispielsweise Kopenhagen, der Weg vom Flughafen in die Stadt, ne, vollkommen autonom. Wir kennen es ja auch aus der Achterbahn, aber im Straßenverkehr fällt es uns schwer.
Ja, ich sehe das sehr und da ich in Deutschland gelebt habe, habe ich wirklich gesehen, Mobilität ist emotional, definitiv, und das Auto hat ein Symbol in, und in Deutschland ist stärker als woanders. Aber unsere Rolle ist dann, die Mobilität vielleicht neu zu denken und vielleicht nicht mehr als dieses Produkt, diese Fahrzeuge an sich, sondern mehr die Mobilität allgemein. Und da müssen wir uns an neue Formen denken und wie alle diese Formen miteinander verbunden werden können.
Ja, hier in Nordrhein-Westfalen haben wir es beispielsweise am Düsseldorfer Flughafen schon, dieses Fahren ohne Fahrerin, ohne Fahrer. Sie kennen das auch wirklich aus dem Individualverkehr, dieses autonome Fahren. Wie war das, Ihre erste Fahrt? Kontrolle abgeben, nachdem wir ja wirklich jahrelang getrimmt worden sind, Aufmerksamkeit im Straßenverkehr.
Ja, ich habe mehrere Fahrten gehabt und ich erinnere mich, meine erste Fahrt, aber der eindrucksvollste Fahrt, die ich hatte, war letzten Sommer. Ich war in San Francisco und ich habe so ein Robotaxi probiert. Das ist vom Cruise, vom General Motors, und die laufen in der Nacht. Man kann bestellen wie ein Uber-Service und da kommt ein Auto ohne Fahrer vor der Tür und man steigt an und man wird einfach gefahren. Das ist am Anfang wirklich sehr beeindruckend. Also ich war, obwohl ich lange in dem Bereich bin schon, fand ich das, das war wirklich so ein großer Wow-Effekt. Aber ich muss sagen, nach 5 Minuten war es vorbei. Nach 5 Minuten habe ich bemerkt, es fährt sicher, es blinkt, es wechselt Spuren, und ich habe mich einfach super gefühlt und ich habe dann am Smartphone geschaut und nicht mehr aufgepasst. Das ist so der, für mich das autonome Fahren, ist ein Wow-Effekt am Anfang und danach ist es einfach nur sicher und normal.
Ja, es kann sogar sein, dass wir diese Episode dieses Podcasts auch in 10 Jahren, wahrscheinlich schon in 3 Jahren hören und vielleicht sogar über uns schon ein bisschen schmunzeln müssen.
Ja.
Aber so soll es sein. Professor Eckstein, erinnern Sie sich an das erste Automobilfahren? Ich glaube, so ein Erlebnis wie in San Francisco, es klingt so fantastisch wie bei Ihnen an der RWTH. Sie haben das ja auch schon.
Ja, genau. Also das Erste, was ich vorweg schicken möchte, ist, dass autonomes Fahren ist ja ein Angebot, ja. Also keiner von wegen Skepsis, also keiner muss ja in ein solches Fahrzeug einsteigen. Also es ist ein weiterer Mobilitätsbaustein, den man nutzen kann, wenn man das möchte, wenn man neugierig ist, oder man lässt es einfach. Ich glaube, das ist schon wichtig. Da kann man allen die Angst nehmen, die vielleicht niemals da einsteigen wollen. Das ist ja völlig okay. Ich persönlich bin 1995 das erste Mal autonom gefahren. Also als ich damals in die Forschung von Daimler-Benz damals eingestiegen bin, da war gerade das Projekt Prometheus zu Ende und ich konnte damals in einer S-Klasse auf der B10 autonom fahren. Klar, damals hatte man natürlich noch einen Sicherheitsfahrer an Bord. Das, was Frau Cornet schildert, ist ja ein Fahrzeug, was ohne Erprobungs- oder Sicherheitsfahrer auskommt. Aber ich glaube, da gilt es auch zu verstehen für das breite Publikum, dass immer ein Mensch involviert ist. Also man könnte vielleicht sogar sagen, der Fahrer sitzt einfach nicht mehr im Auto, sondern der sitzt in einer Leitstelle oder man nennt es im Gesetzestext auch technische Aufsicht, sodass man also nie alleine ist, sondern man wird immer begleitet. Und natürlich macht das Ganze wirtschaftlich erst dann Sinn, wenn eben ein solcher Mensch in einer Leitzentrale, das wird auch nicht nur einer sein, wenn der eben nicht ein einzelnes Fahrzeug begleitet, so wie es jetzt bei Cruise noch der Fall ist, sondern wenn dann, wie man das heute in der Luftfahrt ja schon hat, mit Fluglotsen, wo eben ein Mensch dann mehrere Fahrzeuge begleitet. Also so kann man sich das vorstellen. Ja, was wir hier in Aachen machen und auch an vielen Stellen in Kooperation mit anderen Universitäten, mit Unternehmen, ist, dass wir an unterschiedlichen Formen des autonomen Fahrens arbeiten. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine wichtige Feststellung, dass es gibt eigentlich nicht das autonome Fahren, sondern auf der einen Seite gibt es natürlich eine Ausprägung, wie jetzt in San Francisco und anderen Städten, wo man einen Taxi-ähnlichen Service in Anspruch nehmen kann. Auf der anderen Seite wird aber auch stark daran gearbeitet, dass man zum Beispiel den Gütertransport, gerade im Fernverkehr, dass man den automatisiert von Hub to Hub, weil man einfach mittlerweile große Probleme hat, Fernfahrer zu finden, die bereit sind, eben über Wochen ihre Familie alleine zu lassen, um sich dann da auf große Strecken quer durch die Vereinigten Staaten zum Beispiel in dem Sunbelt zu begeben. Deswegen sind das, glaube ich, auch gesellschaftlich sehr wichtige Anwendungsfelder des autonomen Fahrens. Dann wiederum gibt es etwas, was vielleicht auch schon die eine oder der andere erlebt hat, die autonomen Shuttles, die in der Regel, in vielen Fällen, zum Beispiel hier in Deutschland, in der Regel noch durch einen Erprobungsfahrer begleitet werden. mit denen man ja den ÖPNV ergänzen möchte, um letzten Endes auch ländliche Regionen zu erschließen.
Ja, genau über diese Shuttle können wir schon sprechen. Ich habe ihn fahren sehen, zumindest schon mal bei YouTube und in diesen Videos dort beeindruckend. Was ist die Unicar Agil und wie spreche ich ihn aus? Unicar Agil?
Ja, Unicar eigentlich Agil. Ist ein deutsches Unicar. Projekt. Unicar, ja. Das knüpft an ein Projekt von vor 40 Jahren. Da haben schon einmal vier Universitäten gemeinsam das Auto der Zukunft konzipiert und prototypisch dargestellt. Und daran haben wir angeknüpft, haben gesagt, es ist mal wieder Zeit, auch angesichts der Wettbewerbssituation, dass wir auf der einen Seite im Silicon Valley, wo wir auch seit 2015 einen Standort haben, dass wir da große Tech-Konzerne haben, die an diesem Thema forschen. Wir haben in China haben wir Unternehmen, die oftmals mit Unmengen an staatlichem Geld versorgt werden, die an dem Thema forschen. Und wir waren hier im Kollegenkreis der Meinung, dass wir hier uns mal zusammentun müssen, um zu zeigen, dass wir auch im Bereich der Shuttles des fahrerlosen Fahrens durchaus eine Rolle spielen können.
Ich glaube, wir sprechen von 15 Fachrichtungen aus 8 Universitäten, ne?
Genau, ja, wir haben also wirklich alle Kompetenzen hier in Deutschland zusammengebündelt sozusagen und vor allen Dingen auch Kollegen mitgenommen, die große Kritiker waren des autonomen Fahrens, die gesagt haben, nee, das werdet ihr niemals sicher hinbekommen. Und das war also insofern schon ein spannendes Experiment. Ergebnis ist eine Architektur aus Hardware, aus Elektronik, aber eben auch aus Software, mit der wir unterschiedliche Use Cases, also Nutzungsszenarien für fahrerlose Fahrzeuge darstellen können. Immer natürlich mit einer Leitwarte dabei, immer mit einer Cloud dabei, wo das eigentliche Lernen stattfindet und auch mit einem digitalen Zwilling des Verkehrs, an dem sich dann sozusagen die einzelnen Fahrzeuge auch nochmal rückversichern können.
Ein kleiner, schon recht futuristisch aussehender, ein bisschen niedlich aussehender Bus ist daraus entstanden, der ja dann sogar, ich habe es gesehen, die Räder querstellen kann. Das ist schwer zu erklären, aber im Grunde ist es eine Lenkbewegung um 90 Grad, sodass der Bus wie ein Taschenkrebs quer zu sich selbst fährt.
Ja, genau. Das ist also eines von vier Fahrzeugen. Und jetzt diese Dynamikmodule, so nennen wir diese Lenk- und Antriebseinheiten, die können in der Tat um bis zu 90 Grad einschlagen. Das ist jetzt vielleicht für den Personentransport etwas ungewohnt. Und wird man da vielleicht auch nicht ganz nutzen, sondern das zielt dann eher auf eine andere Ausprägung, die wir auch realisiert haben. Das ist ein automatisiertes Lieferfahrzeug. Den Paketen wird es natürlich nicht schlecht, anders als uns Menschen. Ja, denen ist es ziemlich egal, ob sie jetzt mal um die Hochachse rotiert oder quer gefahren werden. Da geht es einfach um die Effizienz der Logistik.
Ja, Frau Dr. Condé, wir haben jetzt kurz einmal China angesprochen. Auch da das Fördervolumen, was da reingeht. Wie sieht denn das europäisch aus? Wir sprechen, glaube ich, gerade in Brüssel mit Ihnen. Es ist ja eigentlich aktuell noch so, wir erleben das, woran Sie arbeiten, erst dann, wenn wir so eine neue spannende Funktion im eigenen Auto entdecken. Also wie arbeitet Europa? Wie weit sind wir da vorn?
Ja, allerdings, ich bin in Brüssel, UITP ist in Brüssel und das ist sehr praktisch, weil das ist, wo die Europäische Kommission sitzt. Das heißt, wir arbeiten sehr eng zusammen und wir betreuen oder wir koordinieren Projekten, die von der Europäischen Kommission gefördert sind. Die Kommission steckt sehr viel Förderungsgelder in dieses Thema ein, weil sie sehen die Potenziale. Ich hoffe, wir werden mehr im Detail dazu kommen mit dem Potenzial, die Chancen, die die Technologie anbietet. Aber grundsätzlich, das geht klar um Sicherheit im Vordergrund, aber auch, wie Professor Eckstein erwähnt hat, um die Erreichbarkeit, die Ergänzung der öffentlichen Verkehr zum Beispiel und die Erreichbarkeit der Mobilität allgemein. Und da betreue ich gerade, koordiniere ich gerade ein sehr großes europäisches Projekt. Die Name ist Show. Und in Show, unser Ziel ist Fahrzeuge, und Professor Eckstein hat die auch erläutern, so Shuttles. Wir haben Shuttles, wir haben normale Fahrzeug für Robotaxi-Anwendung. Und wir haben auch Busse, so normale öffentliche Verkehrsbusse. Mhm. Die alle autonom fahren und wir setzen die in 15 unterschiedliche Städte in Europa an unterschiedliche Dienstleistungen. Also die Services sind anders. Das kann so zum Beispiel der Busse wird zum Beispiel im Betriebshof sich allein am Ende des Tages allein parken und zu dem Waschanlage gehen und so weiter. Und da wollen wir schauen, kann diese Sache automatisiert werden. Mhm. Ein anderer Fall ist zum Beispiel am Ende eine U-Bahn-Linie. Es ist immer schwerer für die Menschen, die Dichte von öffentlichem Verkehr ist da sehr geringer. Und da könnte zum Beispiel ein Shuttle angesetzt werden, damit die Leute diese letzten Kilometer machen. Und der Robotaxi wie in San Francisco, was heißt das zum Beispiel für europäische Städte? Und von diesen 15 Städten sind übrigens 3 deutsche Städte. Wir haben Monheim in Nordrhein-Westfalen. sehr gut. Ja. Ein sehr gutes Beispiel von dem Projekt. Auch Frankfurt am Main und Karlsruhe. Und alle 3 Städte sind, die Dienstleistungen da sind sehr interessant, unterschiedliche Service. Und ich lade wirklich alle ein, also die unsere Zuhörer jetzt, wirklich da zu gehen, weil die Leute müssen wirklich in die Busse, in die Shuttles einsteigen und das zu erproben und deren eigene Meinung bilden. Und diese Projekte, diese europäischen Projekte sind genau dafür da.
Ja. Ja, Monheim ist nicht weit weg. Können wir uns mal anschauen. Vielleicht schockiere ich Sie jetzt einfach mal mit einer ganz einfachen Frage. Es läuft doch. Warum sollen wir Menschen keine Maschinen der Mobilität mehr steuern? Was sind die großen Vorteile? Sie haben Potenziale angesprochen. Vielleicht fangen wir mal im Individualverkehr an. Ich im Auto, kaum Unfälle, läuft doch.
Naja, also die Zahlen von Unfällen sind nicht gerade gut, was Individualverkehr angeht. Wenn man schaut, die Anzahl an Tote und Verletzten pro Jahr, da gibt's was zu tun. Wir müssen das verbessern. Das heißt, wir haben das ist nicht die Hoffnung, das ist wirklich, woran die Ingenieure arbeiten, den Verkehr sicherer zu machen. Und ich bin überzeugt, dass eine Maschine wird besser fahren als ein Menschen. Weil es wird nicht betrunken sein, es wird nicht von seinem Smartphone abgelenkt werden und so weiter und so weiter. Daher da für mich das Argument Sicherheit sollte wirklich ist das Wichtigste, dass unsere Städte sicherer sind. Aber ich bin nicht so, also wie kann ich das sagen, ich finde nicht so interessant, dieser individuelle Verkehr, nicht so sehr interessant als das öffentliche Verkehr für autonomes Fahren. Mhm. Bei UITP, wir sehen wirklich, dass diese Technologie soll angewendet werden, integriert mit den Städten zusammen, mit den öffentlichen zusammen. Wenn wir nur ein Fahrer durch eine Maschine ersetzen, wir werden nicht weniger Stau haben, wir werden nicht eine bessere Erreichbarkeit haben. Also diese ganzen Vorteile sind nicht groß genug sozusagen. Das heißt, das muss wirklich in Anbindung mit einem Gesamtmobilitätssystem gesehen werden und nicht nur ersetzen ein Mensch von einer Maschine und die Leute kaufen weiter ihre eigene Fahrzeug und es sind weitere Fahrzeuge geparkt auf der Straße und so weiter. Ja. Das Modell muss sich ändern.
Mögen Sie ergänzen, Herr Professor Eckstein?
Ja, gerne. Also ich sehe auch beides letzten Endes, weil ich glaube, es geht wirklich darum, attraktive Angebote zu schaffen. Wir müssen ja auch an ältere Menschen denken zum einen, an Menschen mit Leistungseinschränkungen, Menschen, die sich vielleicht aber auch unsicher fühlen in Gesellschaft anderer, die dann durchaus weiterhin individuell mobil sein wollen. Das würde ich von daher nicht ausschließen, aber ich sehe es wie Frau Dr. Kone auch, dass natürlich die Ergänzung des ÖPNV eine ganz wichtige Rolle spielt, auch um die Städte zu entlasten von dem Verkehr. Aber ich glaube, wir sollten uns hier zum Beispiel, Dänemark ist ja schon mal gefallen, als Vorbild nehmen, wo man das ganze Thema mit einer gemeinsam getragenen Vision vorantreibt, dass man sagt, ja, wir wollen die schönste Fahrradstadt der Welt sein. Und man sagt eben nicht, wir wollen eine autofreie Stadt sein, sondern letzten Endes respektiert man letzten Endes die Entscheidung des Individuums zu sagen, ja, heute ist schönes Wetter, heute gehe ich zu Fuß. Deswegen sollte ein Viertel der Verkehrsteilnehmer sich zu Fuß bewegen, ein Viertel gerne mit dem Fahrrad, ein Viertel mit dem doch signifikant ausgebauten ÖPNV in Kopenhagen. Da hat man sehr viel Geld investiert in eine neue Metro. Und dann eben auch ein Viertel gerne mit dem PKW, weil man eben etwas zu transportieren hat, alt oder aus welchen Gründen auch immer damit unterwegs sein muss und möchte. Und ich glaube, diese Offenheit und diese Toleranz in der Diskussion, die fehlt mir zuweilen hierzulande. Also wir leisten uns momentan hier teilweise kreuzzugartähnliche Diskussionen, die so eine gewisse Toleranz vermissen lassen.
Ja, dann führen wir sie doch hier vielleicht zum allerletzten Mal. Beispielsweise, ich selbst habe Veranstaltungen moderiert, wo es darum geht, auch beispielsweise für die Karriere als Triebwagenfahrerin, Fahrer zu werben. Was machen wir mit denen? Denn die Angst ist ja wirklich der Jobkiller. Kann ja auch Pilotinnen treffen, kann LKW-Fahrer treffen. Soll sie ja treffen.
Ja, aber ich glaube, dass diese da hilft es, sich die Zahlen anzuschauen. Also die Bahn tut sich massiv schwer, Personal zu finden, Lokführer zu finden.
Ja.
Die Speditionen sind extrem unter Druck, Fernfahrer zu finden. Wir haben hier einen demografischen Wandel. Viele dieser Menschen, die heute noch bereit sind, den Job zu machen, die gehen demnächst in Ruhestand. Das heißt, faktisch haben wir einen Mangel an Bereitschaft, einen Mangel an Personen, die bereit sind, solche Fahrzeuge zu führen. Und da kann uns die Automatisierung einfach helfen. Die wird also keine Jobs kosten, sondern vielmehr entstehen ja auch neue Jobs, die viel sozialverträglicher sind, zum Beispiel in diesen Leitwarten. Ja, also auch für Personen, die jetzt nicht zwingend studiert haben müssen. Es entstehen natürlich neue Jobs in der Forschung und auch in der Entwicklung und Absicherung dieser Technologien. Das heißt, es ist für die Gesellschaft ist es ein Riesenpotenzial, ein Riesenjobpotenzial und mitnichten ein Problem, dass hier Arbeitsplätze verloren gehen. Also ganz im Gegenteil.
Dann denken wir jetzt wirklich ganz konstruktiv in die Zukunft. Wir haben schon gesagt, wir wollen hier im Land diese Technik nicht nur erleben, nicht nur ermöglichen, sondern Nordrhein-Westfalen will sich da wirklich an die Spitze stellen, dieser Forschung in Europa, vielleicht sogar der ganzen Welt. Was brauchen Sie, Professor Eckstein? Was benötigen Sie jetzt noch?
Ja, also ich denke, man muss erst einmal sich über die Ziele so ein bisschen im Klaren werden. Und ich denke, das Land hat jetzt hier auch mit dem Kompetenznetzwerk InnoCam, was ich hier leiten darf, durchaus eine tolle Rolle. Aber wir müssen uns durchaus bewusst sein, und dass man das im kleinen Maßstab nicht wird lösen können, sondern wir müssen kooperieren, mal mindestens in Deutschland und ich denke auch in Europa, um da wirklich eine Rolle zu spielen. Wir stehen im Wettbewerb mit Unternehmen, die aus der IT kommen und die in einem Quartal wesentlich mehr Geld verdienen als ein etablierter Automobilhersteller im ganzen Jahr. Ja. Das heißt, wir müssen unsere Kräfte bündeln. Deswegen sind auch diese europäischen Projekte, die Frau Dr. Cornet erwähnt hat, die sind super wertvoll. Also wir brauchen die. Das heißt, wir müssen hier auf allen Skalen, auf allen Ebenen kooperieren, im Land kooperieren, innerhalb von Deutschland kooperieren, dann aber auch wiederum mit anderen Ländern kooperieren. Und um das plastisch zu machen, warum das erforderlich ist, möge man einfach mal an die Absicherung dieser Technologien denken. Also was wir da etabliert haben als Verfahren ist das Sammeln von Szenarien, also letzten Endes von Herausforderungen für solche automatisierten Fahrzeuge. Da werden Messdaten erhoben in Fahrzeugen, aber auch durch Infrastruktur. Wir nutzen auch Drohnen dazu. Und das Ganze muss man eben nicht nur in Deutschland machen, sondern das muss man natürlich auch in jedem anderen europäischen Land machen, in dem man fahren möchte.
Ja, wir sind noch im Bereich Stand der Dinge. Automatisiertes Fahren, teilautomatisiertes Fahren, vollautomatisiertes Fahren und dann auch das autonome Fahren. Bevor wir jetzt in die Zukunft einsteigen, Frau Dr. Cornet, können Sie uns kurz in die Begriffe einführen? Wo sind die Grenzen, die Trennlinien?
Ja, das ist eine gute Frage und gut, dass Sie die Frage stellen. Das ist je nachdem, wie man das anschaut. Also wenn wir reden von einer Automotivindustrie-Perspektive, die Automotivindustrie verfolgt eine Art Assistenz zum Fahren. Das heißt, es wird immer mehr Assistenz zu dem Fahrer gegeben, Fahrer, Fahrerin gegeben, da immer, und wir kennen das. Zum Beispiel, die Autos können schon selber parken, wir haben diese Geschwindigkeitskontrolle und so weiter. Und das erhöht sich, bis eine Art wie zum Beispiel Tesla macht, oder andere, und ich habe schon von BMW auch, ich habe selber ein Auto probiert von BMW, wo wir auf dem Autobahn dann die Hände losgelassen haben, das Auto ist selber gefahren und dann gab es ein Signal, bitte nehmen Sie das Kontroll zurück. Das für mich, was die Industrie verfolgt, ist interessant und von der Technologie ist sehr gut, weil es erhöhte Sicherheit für den Fahrer gibt, für alle gibt. Aber wie die Menschen dann wieder das Kontroll nehmen, sehe ich als problematisch. Also ich glaube, das ist eine schwierige Stelle. Daher gibt es einen anderen Weg durch diese Shuttles zum Beispiel, ist direkt ohne Lenkrad zu gehen. Und da sind wir mehr in dem Bereich voll automatisiert, wo wir gar nicht mit einem Lenkrad das Fahrzeug führen, sondern das Fahrzeug wird von der Computer gesteuert. Mhm. Und es gibt entweder einen Sicherheitsfahrer oder, wie Professor Eckstein erwähnt hat, jemand außerhalb der Fahrzeug, der auch kontrollieren kann, dass alles gut läuft und so weiter. Aber es gibt kein Lenkrad mehr. Mhm. Und das ist dann die Stufe, die höhere Stufe, aber die sozusagen die Bahnen sind anders. Entweder man macht langsam eine Art automatisieren Stück für Stück, oder man geht direkt ohne Lenkrad vollautomatisiert und dann irgendwann es wird kein Sicherheitsfahrer mehr geben, wie in diese Robotaxi in San Francisco, und ein Mensch wird zum Beispiel 5 Fahrzeuge oder mehr Fahrzeuge von der Ferne kontrollieren, so monitoren und so weiter.
Okay.
So das wäre die Schiene.
Ja. Das ist, glaube ich, dann nochmal ein Schritt weiter. Sie haben gesagt, Sie brauchen 5 Minuten Zeit, um sich daran zu gewöhnen, das Lenkrad nicht mehr anzufassen. Ein Fahrzeug ohne Lenkrad, ich glaube, da braucht man 7 Minuten, um sich daran zu gewöhnen. Aber glauben Sie wirklich, wir alle werden das lieben, wenn wir es mal erlebt haben? Also Vorteile sind ja auch dann kaum Staus. Fahren bis ins hohe Alter ist ja auch noch so ein Vorteil, was ich nämlich schon auch gelesen habe.
Also ich meine, wenn ich rede mit dieser Brille von der öffentlichen Verkehr, ich glaube am Ende, die Menschen werden nicht so stark interessiert werden, wie das läuft. Was sie wollen, ist eine funktionierende Dienstleistung. Sie wollen in der Arbeit kommen, sie werden zum Shoppen gehen. Und das heißt für den, zum Beispiel, es gibt sehr viel autonome Metro, also U-Bahn in Paris, in viele Städte. Viele merken gar nicht, dass es autonom ist. Und wir haben den Fall in einer unserer Städte in Finnland, die Passagiere haben gar nicht bemerkt. Sie haben danach gefragt, war es wirklich autonom? Sie haben gar nicht bemerkt. Das heißt, ich glaube nicht, dass es wirklich ein Thema sein muss, sozusagen, solange die Dienstleistung da ist, solange es sicher ist.
Ja. Sie möchten ergänzen, Herr Professor Eckstein.
Ja, genau. Also es passt eigentlich völlig zusammen, weil wir haben faktisch wirklich auch schon ganze U-Bahn-Netze, die fahrerlos funktionieren. Das heißt, es gibt es eigentlich alles schon. Wir erleben es an Flughäfen. Ich sehe da auch nicht das Akzeptanzthema. Man muss es einfach erleben. Ja. Wir haben uns vielleicht vor 10, 15 Jahren auch nicht vorstellen können, Telefone zu nutzen, auf denen nur eine Glasscheibe ist, ohne Tasten. Also da fehlt uns, glaube ich, ohne das Erleben dann auch die Vorstellungskraft, wie es sich dann anfühlt.
Oder als die Gurtpflicht kam. Ja, dass einige, ich glaube, es wurde sogar Frauen abgeraten, sich anzuschnallen, weil dann irgendwas im Oberkörperbereich abgeklemmt werden könnte.
Ja, ich denke, wir haben vielleicht, das ist auch ein Thema, was Sie anfangs angesprochen haben, in Deutschland haben wir, glaube ich, schon eine sehr vorsichtige Perzeption oder Wahrnehmung von Technik. Wir sind immer eher auf der Seite, Bedenken zu haben. Und ich glaube, es würde uns hier in Deutschland auch ganz gut zu Gesicht stehen, wenn wir da etwas positiver rangehen würden, aber es kommt mit dem Erleben ganz automatisch.
Ja, und es gibt ja auch einen Grund, warum Sie nicht im Silicon Valley forschen. Wir haben ja hier von Seiten der Politik auch genau dieses 2021 formulierte Gesetz zum autonomen Fahren. Das besagt, ich zitiere es mal, Deutschland soll eine Führungsrolle beim autonomen Fahren einnehmen. Um das große Potenzial des autonomen und vernetzten Fahrens optimal zu nutzen, will die Bundesregierung, die Sie auch beraten, das erwähne ich hier, die Forschung und Entwicklung vorantreiben und damit die Mobilität der Zukunft vielseitiger, sicherer, umweltfreundlicher, nutzerorientierter gestalten. Damit wird Deutschland der erste Staat weltweit, der Fahrzeuge ohne Fahrer aus der Forschung in den Alltag holt. Ziel ist es, bis zum Jahr 2022, das ist ja jetzt, Fahrzeuge mit autonomen Fahrfunktionen in den Regelbetrieb zu bringen. Damit ist Monheim gemeint, ne? Zum Beispiel. Ist das damit voll erfüllt, dieses Gesetz? Oder wie geht's weiter?
Ja, also in Monheim und an vielen anderen Städten sind das Level-2-Fahrzeuge. Das sind also dadurch, dass ein Erprobungsfahrer an Bord ist, sind es eigentlich noch nicht keine Level-4-Funktion, wie es das Gesetz das ermöglicht. Wir haben ein Unternehmen, was durchaus hier sehr dicht dran ist und Level-3-Funktionen auf die Straße bringt. Also um das nochmal nachzuschärfen, wir haben auf der einen Seite, wie Frau Dr. Cornet gesagt haben, die Klasse der Fahrerassistenzsysteme, wo Menschen, Fahrern geholfen wird, wo aber die Verantwortung für die Fahraufgabe bei Menschen bleibt. Und auf der anderen Seite haben wir dann diese Level 3 und Level 4 Funktion, wo die Verantwortung auf das Fahrzeug und auf den Betreiber übergeht. Das ist eine ganz andere Kiste, und da ist Mercedes das erste Unternehmen weltweit, welches ein Level 3 Fahrzeug anbietet, wo man eben bisher nur in einer relativ kleinen ODD, nennt man das, Operational Design Domain, also einem kleinen Fahrbereich, Nutzungsbereich, die Verantwortung an das Fahrzeug übertragen kann.
Das gilt für die Strecke, gilt aber auch für eine geringe Geschwindigkeit, ne?
Genau, also auf Autobahnen im Stau bis 60 km/h. Aber das wird natürlich weitergehen. Und letzten Endes muss man, ich schätze die Ambitionen der Politik da sehr. Das hilft uns allen, das motiviert uns allen, das nach vorne zu treiben. Das ist super wichtig. Dennoch müssen wir realistisch bleiben. Wir haben in Amerika ein anderes Regime, in Anführungszeichen, im Sinne der Gesetzgebung. Da gibt es die sogenannte Self-Certification. Und wir müssen einfach so ehrlich zu uns selbst sein, dass wir zum Beispiel anerkennen, dass ein fahrerloser Truck wahrscheinlich zuerst in Amerika auf der Straße sein wird und eben nicht in Deutschland. Obwohl wir den gesetzlichen Rahmen hier in Deutschland geschaffen haben, aber andernorts ist er eben, weil es grundsätzlich anders geregelt ist, eben faktisch eben auch schon da. Also von daher schätze ich die Ambitionen der Politik, wir unterstützen das. Dennoch ist das kein einfacher Wettlauf, den wir hier haben.
Vielleicht in einem Satz, Sie bieten ja auch dieses Studium an, autonomes Fahren. Wird das angenommen?
Das wird sehr gut angenommen. Also wir gehen da auch neue Wege. Es gibt ja die sogenannten MOOCs, also diese Massive Open Online Courses. Das sind also Online-Formate, die jetzt über große Plattformen weltweit verfügbar sind. Das heißt, jeder auf diesem Planeten kann sich jetzt hier in Kurse der RWTH Aachen einwählen, kann dort lernen, wie man solche autonomen Fahrzeuge programmiert. Und wenn er eine Prüfung, sich der Prüfung stellt sozusagen und die gut absolviert, dann laden wir diese Person natürlich auch herzlich ein, hier nach Aachen zu kommen und hier weiter zu studieren. Und das findet doch sehr, sehr regen Zulauf, muss man sagen. Das freut uns sehr.
Sehr schön. Zum Abschluss, denn wir sind schon am Ende dieser wirklich spannenden Episode, bitte ich Sie nochmal um ganz kurze Antworten. Ich würde gerne mit Ihnen einmal mich anschnallen, ja, und einmal rasen 10 Jahre vielleicht nach vorn. Nehmen Sie uns mal mit, autonome Kreuzfahrtschiffe beispielsweise in die Karibik oder fliegen ohne Pilotin, Pilot. Wann sehen Sie das? Vielleicht erstmal Frau Dr. Conny.
Für mich wäre die Frage nicht wirklich wann, aber mehr, was wollen wir genau? Wir müssen das zusammen entscheiden. Das ist die Gesellschaft zusammen, mit den Bürger, mit den Bürgerinnen zusammen. Wir müssen uns überlegen, welche Art von Mobilität wollen wir in unsere Städte? Warum bewegen wir uns? Also solche Fragen wäre für mich zuerst zu beantworten, bevor wir wirklich die Technologie sozusagen pushen. Und selber bin ich keine Befürworterin von der Technologie an sich, sondern wirklich von einer besseren Form von Mobilität. Vielleicht weniger Mobilität ist auch besser. Das wäre, was ich in der Zukunft in 10 Jahren, in 15 Jahren gern sehen würde. Städte, die angenehmer sind zu leben, mit weniger Stau, weniger individuell Verkehr, das wäre mein Wunsch. Mhm. Was die autonomes Fahren da beiträgt, ich glaube in 10 Jahren werden wir schon weit genug, dass diese Shuttles schneller fahren und schneller fahren, ohne jetzt die Bremsen ziemlich stark. Das alles, ich glaube, das ist nur eine Frage von wenigen Jahren, bis es gelöst wird. Das ist keine große Sache. Die Robotaxi werden kommen, da müssen wir uns gut überlegen in Europa, wie wir uns positionieren, auch von der Industrieperspektive her, weil China und US, sie sind voran, sie sind wirklich so stark vorne. Da müssen wir uns vorbereiten, wenn solche Angebote wie Robotaxi kommen in unsere Städte. Welche Gesetzgebung gibt es dafür? Ich rede nicht, dass wir sollten die blockieren, auf keinen Fall, aber wirklich sehen, welche Opportunität, welche Vorteile sie zu unserer Städte bringen können. Aber das muss alles genau gemeinsam gestaltet werden.
Gemeinsam gestaltet ist Professor Eckstein ganz sicher der Wunsch, dass wir das schneller hinkriegen mit Waren, mit autonomen LKW. Es gab doch auch mal diese Idee von diesen langen Staffeln, die sich zumindest automatisiert aneinander hängen und dann auch gefährliche Auffahrunfälle verhindern. Kommt das schneller, glauben Sie?
Ja, also wir sehen also solche autonomen Trucks, die sehen wir durchaus im Jahr 2030, allerdings wie gesagt zuerst in den USA, aber entwickelt durch deutsche Unternehmen. Wo auch Startups mittlerweile hier in Deutschland auch Tochterfirmen aufmachen, um eben an die hervorragenden Leute hierzulande ranzukommen. Auch in der Schifffahrt sehe ich die autonome Schifffahrt weniger jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff. Also da hat der Kapitän ja auch eine soziale Rolle auf einem Kreuzfahrtschiff. Also geht es eher dann um den Containertransport auch durch politisch schwierige Gewässer sozusagen, wo dieses autonome Fahren sehr großes Potenzial hat. Shuttles sehe ich definitiv und da glaube ich, dass es auch wird auch einen großen Mehrwert darstellen als Ergänzung des ÖPNV. Bei den Taxis bin ich eher aus einer technischen Perspektive etwas vorsichtig. Ja, die Fahrzeuge fahren in San Francisco, Aber bei Cruise sagt man, dass ein solches Fahrzeug nicht nur durch eine Person, sondern durch mehrere Personen begleitet wird. Das heißt, wie weit man da wirklich dann technisch ist, da kann man ein kleines Fragezeichen dran machen. Die Schwierigkeit ist einfach, dass ein Taxi muss ja überall fahren können. Da gehe ich ja als Kunde hin und sage, ich möchte jetzt hier in meinetwegen irgendwo in die Altstadt rein. Und das ist natürlich eine riesen technologische Herausforderung, wohingegen ein Shuttle sich eben auf vordefinierten Routen bewegt, die ich mit Ampeln, mit kommunizierenden Lichtsignalanlagen ausstatten kann. Das heißt, die Shuttles werden wir definitiv sehen. Wir werden auch sehen im Individualverkehr Fahrzeuge, die auf Autobahnen autonom fahren können, wo der Mensch die Verantwortung abgeben kann.
Und Sie glauben weiterhin, dass autonomes Fahren, automatisiertes und autonomes Fahren nur ein weiterer Bestandteil ist, es also immer auch von Menschen selbst gesteuerte Fahrzeuge geben wird?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also zum einen sind ja Technologien, die jetzt auch nicht kostengünstig sind. Ja, die werden natürlich über die Zeit günstiger werden. Das Autofahren ist ja auch etwas, was Freude macht, ein solches Fahrzeug zu bewegen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist natürlich persönliche Einstellung, ob man das als Freude empfindet oder nicht.
Wie spannend. Erstmal natürlich Ihr Gedanke, darüber habe ich nicht nachgedacht. Wer macht das Captain's Dinner, wenn das Ding erstmal autonom, ne? Was machen wir mit Florian Silbereisen? Wer hält die letzte Rede im Traumschiff? So, den müssen wir uns bewahren. Und ansonsten, wann immer ich Menschen gefragt habe, auf welche Entwicklung sie sich am meisten freuen, so im Rahmen der Digitalisierung, ist immer unter den ersten Punkten, meist der erste Punkt, bei mir auch, dass das autonome Fahren, wirklich abends in ein Auto einsteigen, schlafen, morgens in der Bretagne aufwachen. Bitte versprechen Sie mir beide, dass Sie weiter daran arbeiten.
Sehr gerne, ja.
Ja, wir werden das tun, definitiv.
Frau Dr. Cornet, Professor Eckstein, besten Dank für diese besondere Episode. Vertiefen wir das gern auf dem Mobilitätstag am 16. Dezember. Da freue ich mich auf das Panel Autonom fahren, NRW auf dem Weg zum nächsten Level. Mit Gästen wie Professor Andreas Brasch, er ist Geschäftsführer des Instituts für Qualitäts- und Zuverlässigkeitsmanagement, der Referatsleiter für automatisierte und vernetzte Mobilität. Im Verkehrsministerium hier in Nordrhein-Westfalen ist dabei Benno Hense. Dann ist Timo Wopen dabei, den kennen Sie auch, Professor Eckstein. Das ist Ihr Forschungsbereichsleiter Fahrzeugintelligenz, automatisiertes Fahren an Ihrem Institut. Und das Ganze am 16. Dezember in Essen. Und dann wissen Sie auch, wie extrem autonom ich mich dorthin bewege. Ich gehe zu Fuß, es ist nebenan. Herzlichen Dank. Weitere spannende Episoden hier in der Liste. Danke also auch für Ihre Zeit und nochmal danke an unsere Gäste. Schöne Vorweihnachtszeit.
Danke gleichfalls.
Danke. Tschüss.
Das war Mobilitalk, der Podcast des Bündnisses für Mobilität im Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen. Neue Folgen gibt es alle 2 Monate hier und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Weitere Infos finden Sie auf unserer Website auf bündnisfuermobilitaets.nrw.de. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie mobil!